Bevor es losgeht, gibt's von mir ein fettes Dankeschön an meinen Werbepartner Koro, der diesen Podcast dankenswerterweise unterstützt. Und ich freue mich darüber besonders, weil ich nämlich schon seit langer Zeit ein großer Fan von den Koro-Produkten bin. Ich bestelle hier zum Beispiel online die Nussmischungen für meine Seminare. Ich liebe die Nussmousse, die Energy Balls, die vegane Bolognese, super lecker und vieles, vieles mehr. Kleiner Frühstückshack von mir an der Stelle, wenn es mal schnell geht. Soll Vollkornbrot mit dem Cashew-Mousse und dann so ein ganz kleines bisschen Biosalz drüber streuen. Super, super lecker und macht ebenfalls lange satt. Ich mag auch die Firmenphilosophie von Koro, denn man legt hier großen Wert auf Qualität und durch die Großpackungen entsteht am Ende viel weniger Müll. Die Produkte gehen direkt vom Erzeuger zu den Verbrauchern, das heißt, es gibt auch keine langen Handelswege. Ihr Lieben habt auch was von dieser schönen Zusammenarbeit. Auf www.korodrogerie.de gibt's mit dem Rabattcode GETHAPPY, zusammengeschrieben ohne Ausrufezeichen, 5% aufs komplette Sortiment. Der Online-Shop ist riesig, es gibt viel zu entdecken und ich wünsche euch viel Freude beim Stöbern und packe euch natürlich alle Infos und auch den Link nochmal hier in die Shownotes.
Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Der erste Freitag im September, der Herbst steht vor der Tür. Und ich hoffe, dass ihr den Spätsommer auch noch genießen könnt und nicht schon so in so einer Novemberstimmung seid. In dieser Woche gibt es mal wieder eine Folge mit dem Schwerpunkt Ernährung. Ernährung spielt nämlich auch in Bezug auf Heilungsprozesse, egal ob physisch oder psychisch, eine enorme Rolle. Ernährung, die beispielsweise Entzündungsprozesse in unserem Körper auslöst, sorgt heimlich, still und leise im Hintergrund für großen Stress. Und für einen gestressten Körper ist es sehr schwer zu heilen. Vielleicht ist jetzt in der Gegenwart sogar alles noch im grünen Bereich, das Blutbild soweit unauffällig, aber das bedeutet leider nicht, dass das in 10 oder 20 Jahren auch noch so ist. Das heißt, wir haben großen Einfluss auf unser eigenes Wohlbefinden und je früher wir anfangen, umso besser. Dass der Zucker auf dem täglichen Speiseplan nichts verloren hat, das sollte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Und spätestens seit der Glucose Goddess ist auch das Thema Blutzucker in aller Munde. Und das wird auch höchste Zeit, denn sogenannte Glucosespitzen sind in der Tat ein Problem auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und da ist Übergewicht nur eine davon. Das mag ich heute ein wenig tiefer und näher beleuchten mit meinem Gast. Und ich sag nur, wer braucht schon die Glucose-Goddess, wenn er die wunderbare Adese Wolf an der Seite hat. Hallo, liebe Adese.
Hallo, liebe Kati. Vielen lieben Dank für die Einladung hier in den Podcast. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich, dass du auch zum zweiten Mal dabei bist. Wie geht es dir, meine Liebe?
Gut geht es mir. Also ja, soweit kurz gerade aus dem Urlaub gekommen und jetzt natürlich mit Vollgas auf mein Event arbeite ich gerade hin. Da bist du ja auch eine unserer Speakerin. Freue ich mich genau. Auch schon sehr. Von daher, alles wunderbar.
Da sprechen wir auf jeden Fall drüber, auf das tolle Wochenende in Düsseldorf Anfang Oktober. Wenn ihr euch da schon mal einlesen möchtet, die Shownotes, die habt ihr natürlich jederzeit zur Hand und da findet ihr alle Informationen drin. Adese, ich möchte heute gerne ein bisschen sprechen über Glukosespitzen und über Blutzucker. Das Thema ist nicht neu, aber ich bin doch immer wieder überrascht, wie wenig Menschen doch noch davon wissen, was zum Beispiel so, ja, meine bis vor wenigen Wochen sehr geliebte Hafermilch oder ein Croissant etc., was das so anrichten kann im Körper. Erinnerst du dich in deiner Karriere mit dem Schwerpunkt Ernährung, Clean Eating und so weiter, wann du das erste Mal mit dem Thema Blutzucker in Kontakt gekommen bist?
Tatsächlich relativ früh, also eigentlich seitdem ich mich damit beschäftige. Ich glaube, es war damals noch nicht ganz so, mittlerweile ist er wirklich ein bisschen als Trend auch angekommen, muss man sagen, aber im Positiven. Grundsätzlich Zucker ist natürlich schon immer ein Thema. welches wir mit Bedacht einfach in unseren Alltag integrieren. Und das war für mich eigentlich von vornherein schon immer ein Thema, dass man da einfach auch nochmal hinschaut, ne? Wie kann man im Alltag Alternativen finden? Welche gibt es überhaupt? Wie können wir da auch einen entspannten Umgang mitfinden? Da sprechen wir bestimmt auch gleich drüber, weil es hilft uns ja allen nichts. Wir können das Thema nicht komplett beiseite schieben.
Ich glaube, ich habe in den 90er Jahren das erste Mal ein Buch in der Hand gehabt, das die Glücksdiät hieß. YX geschrieben. Und schon da ging es um den Glukosespiegel im Blut. Für Einsteiger, bitte erkläre uns doch mal, was der Blutzuckerspiegel war. Bei Blutzucker denkt man immer sofort an so, das betrifft nur Senioren. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Was Glukose macht, beziehungsweise was Glukosespitzen im Blut sind und was sie bedeuten.
Ja, also unser Blutzucker wird ja permanent beeinflusst und vor allen Dingen durch unsere Nahrung. Also indem wir essen, erzeugen wir eine Blutzuckerspitze. Und das ist erstmal auch gar nichts Schlimmes, gar nichts Krankhaftes, sondern etwas ganz Natürliches. Und je nachdem, welche Lebensmittel wir zu uns nehmen, können wir entweder relativ schnelle Spitzen auslösen und auch hohe Spitzen auslösen oder den Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen lassen. Und da unterscheiden wir zum Beispiel, also gerade wenn wir über Glukose sprechen, es ist ja Zucker und wenn wir auf unsere Ernährung schauen, dann sprechen wir von einfachen und komplexen Kohlenhydraten. Und die einfachen Kohlenhydrate, das sind zum Beispiel die Kohlenhydrate, die du gerade schon mal ganz kurz angerissen hast. Das Croissant, was wir natürlich auch total gerne essen. Oder auch unser weißer Haushaltszucker, den wir Süßigkeiten, Bonbons etc., die letztlich ganz schnell Energie an unser Blut abgeben. Also das heißt, dieser Zucker wird ganz schnell an unser Blut abgegeben. Dadurch wird eine Blutzuckerspitze erzeugt und genau, da wird der Zucker entsprechend in unsere Zellen weitergegeben. Und förderlicher ist das natürlich, wenn das nicht ganz so schnell erfolgt, sondern ja gleichmäßiger, langsamer. Das finden wir in Lebensmitteln, die komplexe Kohlenhydrate enthalten, wie zum Beispiel Vollkornprodukte, Pseudogetreidearten wie Quinoa, Hirse, Amaranth, solche Geschichten, die lassen unseren Blutzuckerspiegel einfach langsamer ansteigen. Und das ist natürlich förderlicher für uns, weil wir nicht diese extreme Spitze bekommen. Extreme Spitze bedeutet natürlich gleichzeitig schnelle Energie, die abgegeben wird, die uns dann in dem Moment ja auch schnell mal wach macht. Aber leider, Umkehrschluss ist dann, dass diese Spitze auch genauso tief wieder sinkt. Und das ist eben so dieses, was wir dann kennen, diese Schwankungen, ne, wo wir uns dann ja oftmals auch diesen Brain Fog vielleicht haben, ständig irgendwie wieder diesen Heißhunger bekommen und in dieser Spirale dann einfach wiederfinden.
Also damit es nochmal jeder nachvollziehen kann, wenn wir zum Beispiel ein Croissant essen, dann schießt unser Blutzuckerspiegel in sehr kurzer Zeit sehr weit nach oben. Gibt es da Orientierungswerte, an denen man sich irgendwie entlanghangeln kann? Ich glaube so 140 ist schon relativ hoch zum Beispiel, ne?
Genau, das ist schon relativ hoch. Das kommt natürlich auch immer so ein bisschen oder ist immer bei jedem individuell. Wir verarbeiten ja auch individuell und jeder Körper ist anders. Aber grundsätzlich kann man natürlich schon sagen, und das war, glaube ich, damals auch bei der Glücksdiät. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber es ist bei mir am Rande, habe ich es wieder im Kopf. Und ich glaube, da ging es ja auch vor allen Dingen um den glykämischen Index, ne, zu gucken, wie schnell ein Lebensmittel in der Lage ist, einfach diesen Zuckerschock oder einfach diese Glukosespitze auszulösen. Also wie hoch diese dann im Endeffekt ausfällt. Genau.
Okay. Also der Blutzuckerspiegel schießt sehr schnell nach oben und er schießt dementsprechend auch schnell wieder weit nach unten. Und dann passiert etwas, was viele Menschen kennen. Manchmal nennt man das so im umgangssprachlichen Fresskoma. Auf körperlicher Ebene ist es aber wirklich ein ganz rapider Energieabfall. Also das heißt, wir werden einfach lähmend müde. Das ist mal so ein negativer Aspekt. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, total. Ich glaube, das kennen wir auch alle. Nach einer total schweren Mahlzeit haben wir ja oftmals das Gefühl, wir fallen jetzt so richtig ins Koma. und oder ne, dass wir uns hinlegen müssen oder sowas, wenn wir was Fettiges, was Schweres gegessen haben oder was extrem Zuckriges. Und das ist genau das, was dann passiert. Also im ersten Moment haben wir das Gefühl, wir haben jetzt total viel Energie. Jeder kennt das, auch dieses Mittagsloch vielleicht, ja, in dem man sich dann den Kuchen gönnt oder den Schokoriegel gönnt, wenn man das Gefühl hat, oh, ich brauche jetzt irgendwie was Süßes, dann, damit ich irgendwie den Nachmittag noch überstehe. Und in dem Moment hat man dann auch kurzzeitig diese schnelle Energie, weil die wird ja unserem Körper in Form vom einfachen Zucker zur Verfügung gestellt. Aber leider fällt sie dann eben genauso schnell wieder ab. Und das ist der Moment, in dem wir uns dann einfach in dieser Müdigkeit wiederfinden, ne? Und dann eigentlich, und das ist das Tückische, verlangt unser Körper ja dann wieder nach schneller Energie, weil wir wollen ja nicht müde sein. Das heißt, wir gucken eigentlich dann schon, wo können wir wieder schnelle Energie herbekommen? Und das ist ganz oft dann dieser Teufelskreis, in dem wir uns befinden, ne? Also wenn wir dann ständig snacken oder ständig doch wieder was Süßes essen. Also snacken ist zum Beispiel was ganz ungünstig für unseren Blutzuckerspiegel auch ist, weil er dann ständig in Bewegung ist und quasi diese Spitzen ständig erfährt.
Deswegen die Heißhungerattacken.
Genau.
Okay, also das sind schon mal zwei Sachen. Energieabfall, Heißhungerattacken. Außerdem, so habe ich es zumindest verstanden, stören diese extremen Glukose- oder Blutzuckerspitzen auch zum Beispiel unseren Stoffwechsel und auch unsere Fettverbrennung. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein bisschen Gewicht verlieren möchte, dann sind diese Glukosespitzen auch überhaupt nicht förderlich.
Genau, dann sind sie auch nicht förderlich. Und was ja auch ganz oft damit einhergeht, ist, dass unser Cortisol, also unser Hormon Cortisol, einfach erhöht ist in dem Moment. Und das hat natürlich nicht nur was mit der Ernährung zu tun, sondern mit, also da muss man immer ganzheitlich drauf blicken, auch mit den entsprechend gesunden Lebensgewohnheiten oder auch mal mit bestimmten Lebensphasen, gerade bei uns Frauen in den Wechseljahren. Aber alles in allem ist das natürlich schon was, was dann am Ende des Tages, wenn wir zu viel Blutzucker in unserem System haben, in unserem Körper haben, unser Cortisolspiegel erhöht ist, dass dadurch die Fettverbrennung blockiert wird. Und das uns natürlich dann auch an der Stelle, klar, vom Abnehmen hindern kann, beziehungsweise uns einfach zunehmen lässt.
Ich habe mal ein Gespräch geführt mit einer Ernährungsmedizinerin, mit der Dr. Doris Grau, packe ich euch vielleicht nochmal in die Shownotes, die Folge. Und die hat erzählt, dass sie auch oft Patienten in der Praxis hat, die zum Beispiel dann total verzweifelt sind und sagen, ja, aber ich esse nur ein Käsebrot mittags oder so. Und auf der Waage tat sich nichts. Das heißt, und das ist auch ein Grund für diese Folge, weil mir das wirklich am Herzen liegt, weil wenn man das nicht weiß, dann kann das ja einen unendlichen Frust erzeugen, wenn man die Ernährungsgewohnheiten verändert, aber von Glukosespiegeln zum Beispiel keine Ahnung hat.
Ja, genau, das ist ganz oft, kann das damit zu tun haben, dass wir über zum Beispiel Diäten, die wir in der Vergangenheit auch ganz oft gemacht haben, unseren Körper in ein Kaloriendefizit gefahren haben. Das heißt, unser Stoffwechsel ist eigentlich komplett aus der Balance und das heißt, wir essen eigentlich weniger, aber unser Körper nimmt trotzdem nicht ab, weil wir unseren Stoffwechsel komplett einmal über die Jahre, je nachdem, das kann durch Diäten meistens durch Diäten passieren, da einmal komplett durcheinander gebracht haben. Und das ist eben was, was ich auch ganz oft gespiegelt bekomme. Das heißt, man isst eigentlich sogar weniger als vorher, nimmt nicht ab oder manchmal nimmt man sogar vielleicht dann auch noch zu. Also da muss man natürlich als erstes erstmal wieder gucken, okay, erstmal auch wieder lernen, was tut meinem Körper gut, ne? Was bekommt mein Stoffwechsel, was unterstützt meinen Stoffwechsel, wie kann ich meinen Stoffwechsel wieder auch antreiben, das ankurbeln, damit er wieder gut funktioniert und wieder verbrennt, also quasi diesen Motor wieder aktivieren.
Wie findet man das raus?
Also einfach, indem du, also so wie du es gerade schon gesagt hast, ne, wenn man feststellt, dass man tatsächlich super wenig isst und dann trotzdem das Gefühl hat, oder nicht gefühlt, sondern man sieht es ja auf der Waage, dass man zunimmt oder einfach nicht abnimmt. Das ist ja schon mal ein Indiz dafür. Und dann gilt es wirklich im nächsten Schritt die Ernährung anzugucken, ne? Also was esse ich denn genau? Denn es geht ja nicht darum, weniger zu essen, sondern eigentlich sogar darum, mehr zu essen. Also ich sage immer ganz gerne, smart zu kombinieren, geschickt zu kombinieren, wirklich zu gucken, welche Lebensmittel geben mir die Energie, die ich auch brauche, die mein Körper braucht und vor allen Dingen, die meinen Körper zufrieden und satt machen. Und da geht es gar nicht darum, dass wir jetzt wirklich Kalorien von unseren Tellern streichen, sondern dass wir genau die richtigen Lebensmittel auf unseren Speiseplan setzen.
Also nicht zwei Croissants essen statt einem.
Sondern die auf die, als Beispiel, die komplexen Kohlenhydrate und nicht die einfachen und viel Ballaststoffe auf Ballaststoffe setzen. Eiweiß ist ein großes Stichwort da natürlich auch, was uns auch sättig zufrieden hält.
Ich bin auf das Thema gestoßen, weil ich im letzten Sommer mit meiner Freundin Alexandra Schack, liebe Grüße an dieser Stelle, bei Joe Dispenza in Wien war. Und die erzählte mir, ich hatte sogar meine Hafermilch dabei, weil ich keinen Kaffee mehr trinke, sondern ich trinke nur noch Matcha-Tee. Und wie das Gehirn halt so ist, wenn es sich einmal an Routinen gewöhnt hat, musste ich mir natürlich jeden Morgen auch um 5 meinen Hafermilch-Matcha machen. Und dann sagte sie irgendwann, ja, also das mit der Hafermilch und dem Blutzucker auf nüchternen Magen, das ist gar nicht so schlau. Und ich schon so was innerlich so total im Widerstand, geh weg, nimm mir nicht auch noch meine Hafermilch. Oh Gott. Und dann erzählte sie mir aber, dass sie bei ihrer Hausärztin war und dort wurde festgestellt, dass, und das kann ich jetzt nicht gut wiedergeben, weil mir dafür einfach die medizinischen Grundkenntnisse fehlen, aber es wohl so sich herausgestellt hat, dass klar ist, hätte sie sich so weiter ernährt wie in den letzten Jahren, also ohne das Wissen über Glukosespitzen, dann ist davon auszugehen, dass sie irgendwann in den nächsten Jahren eine Diabetes, ich glaube Typ 2, entwickelt. Und dann hat sie eben angefangen, sehr tief einzutauchen in dieses Thema und die ist ein bisschen jünger als ich. Und da hat sich so wahnsinnig viel bei ihr getan und irgendwann nach ein paar Tagen habe ich mich dann für das Thema doch mal geöffnet, aber es hat dann noch ein paar Monate gedauert, bis ich mich von der Hafermilch verabschiedet habe. Das heißt, die Diabetes ist natürlich auf lange Sicht und wir alle werden älter, echt auch ein großes Thema.
Heutzutage das größte Thema. Was uns alle,
Wahnsinn.
Was uns allen bevorsteht. Also, und da brauchen wir gar nicht auf Menschen zu zeigen oder zu gucken, die vielleicht einfach mehr Gewicht haben, ja, oder die krank sind, sondern das betrifft uns alle und auch vor allen Dingen die schlanken Menschen, ne? Also es macht keinen Halt vor irgendwelchen Äußerlichkeiten, sondern es ist wirklich etwas, was heutzutage mit unserer Ernährung und mit unserem Lebensstil zu tun hat. Und da sind wir alle nicht vorgefeit und deswegen ist es so wichtig, wirklich da wirklich sensibel für zu sein. Also ich bin kein Fan davon, Panik zu machen und ich bin auch kein Fan davon zu sagen, man nimmt jetzt die Hafermilch sofort weg. Ja, aber wenn man zum Beispiel dafür sensibel ist, so wie du es vielleicht jetzt auch von deiner Freundin erzählt hast, in eine Diabetes 2 zu rutschen, dann kann man natürlich schon Anpassungen im Alltag machen und gucken, okay, auch innerhalb der gesünderen Lebensmittelgruppen, was kann ich da für mich ändern, anpassen? Also als Beispiel vielleicht morgens nicht mit dem Haferporridge süß in den Tag zu starten. Jetzt sind natürlich, also ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, weil viele dann auch sind ja heutzutage so sehr verunsichert mit dem Thema Ernährung und da möchte ich nicht noch immer zusätzlich zu beitragen, oder? Aber es gibt natürlich schon auch innerhalb der Lebensmittelgruppen, gerade wenn man vielleicht das Gefühl hat oder auch anhand der Werte sieht, anhand der Blutwerte, da müsste ich doch mal nach meinem Zucker gucken, ein bisschen hier und da reduzieren. Und da wirklich auch zu gucken, okay, selbst wenn ich mich vielleicht gesund ernähre, wo kann ich da vielleicht ein bisschen einen Wechsel machen, ja? Also, dass ich vielleicht mit einem herzhaften Frühstück in den Tag starte. Das hat nicht so eine große Einwirkung auf unseren Blutzuckerspiegel, wie zum Beispiel ein süßes Frühstück mit einem süßen Hirsebrei, mit vielen Früchten und so weiter.
Mhm. Ich habe sie ja schon in der Anmoderation erwähnt. Du kennst sie natürlich auch. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Menschen ihr mittlerweile auf Instagram folgen. Der lieben Jessie Inchoppé, einer Französin, die das Thema Glukosespitzen seit ein oder zwei Jahren in die Öffentlichkeit bringt. Und da hat sie auch wirklich einfach eine wertvolle Aufgabe erfüllt. Dennoch ist das, was sie im Grunde genommen ihrer Community da zeigt, auch nicht in Anführungsstrichen auf ihrem Mist gewachsen. Sie kann es halt so nett veranschaulichen durch diese kleinen Bildchen, die sie immer erstellt. Und was ja wirklich sehr hilfreich ist, ist, dass es so ein paar kleine Alltagstricks gibt, die jeder eigentlich sofort umsetzen kann. Das hat mir zum Beispiel sehr gefallen an dem Thema, dass es nicht so dogmatisch alles verbietet, sondern dass, wenn man so ein paar kleine Dinge im Alltag verändert, dass man die Glukosespitzen ein bisschen abflachen kann, dass wir halt nicht mehr so drüber hinausschießen und dann auch nicht mehr in so tiefe Täler fallen. Und das Erste, was mir einfällt, ist natürlich der Apfelessig. Was hältst denn du vom Apfelessig im Wasser?
Finde ich super. Also habe ich übrigens auch schon vor dem Buch.
Das weiß ich.
Auch was, was eigentlich, ja, ich weiß gar nicht, woher es kommt, aber es ist schon was, was es seit vielen, vielen Jahren gibt. Und finde ich super. Genau, Apfelessig neutralisiert, regt auch ein bisschen den Stoffwechsel und auch den Darm an. Also empfehle ich. Ich kannte es bis zu dem Buch jetzt nicht so, dass man es vor den Mahlzeiten zum Beispiel dann auch nochmal bewusst nimmt, so einen Teelöffel Apfelessig, sondern ich habe es eher morgens auf nüchternen Magen mit ein bisschen Wasser verdünnt und dann getrunken. Aber das ist ein super Tipp und inzwischen ja auch von den Studien belegt, dass das auch wirklich helfen soll, unseren Blutzucker da ein bisschen mehr in Balance zu halten. Also für alle, die auch ja so ganz kleine Hacks machen wollen, so wie du es auch gesagt hast, ne? Einfach mal ausprobieren, dass vor die Mahlzeiten ein Teelöffel Apfelessig gerne ein bisschen verdünnt mit Wasser trinken und dann ja, mal auch selber mal spüren, was dann passiert, ne? Ob man sich damit vielleicht auch besser fühlt, ob man Unterschiede bemerkt. Genau.
Ich glaube, es geht jeder Essig theoretisch, nur nicht so ein ganz süßer alter Balsamico, ne? Der hat dann auch wieder einen zu hohen Zuckergehalt.
Es geht auch Zitronensaft.
Ach so, das ist, guck mal, das wusste ich noch nicht. Zitronensaft geht auch.
Ja, genau.
Weil da kollidieren ja wieder zwei Philosophien miteinander, weil da hast du auf der einen Seite dann die Glucose-Goddess-Anhänger und dann hast du auch noch die Community rund um Anthony William, the medical medium, und die trinken ja zum Beispiel dann Zitronenwasser auf nüchternen Magen, aber das Anliegen ist ja dann vielleicht auch ein ähnliches im Hintergrund.
Auf jeden Fall, also genau, also vor vielen Jahren war es oftmals eher so das Thema, dass man den Stoffwechsel in Schwung bringt, dass man so ein bisschen mehr ins basische Milieu auch kommt, ne, morgens sich da einfach nochmal entsprechend ausrichtet. Und aber das kann man natürlich super auch mit dem Thema Blutzucker dann entsprechend kombinieren und da die Benefits von nehmen und übernehmen.
Ich habe vor ziemlich genau 20 Jahren mal eine sehr, sehr strenge Stoffwechseldiät gemacht, mit der ich aber auch zugegebenermaßen irre viel abgenommen habe damals. Und eine Philosophie bei dieser Ernährung war, jede Mahlzeit zu beginnen mit Eiweiß. Als erstes irgendwie ein Stück Käse essen oder erst was von dem Fleisch essen, dann das andere. Und ich nehme jetzt heute an, das hing wahrscheinlich auch mit dem Blutzuckerspiegel zusammen, denn auch wenn es um Glukosespitzen geht, ist die Reihenfolge in der Ernährung nicht ganz unerheblich, oder?
Genau, also die Reihenfolge, und das wird ja auch in dem Buch nochmal beschrieben, also wirklich zum einen die Kohlenhydrate als Beispiel auch einkleiden, ne? Also immer mit entsprechenden Ballaststoffen, Proteinen gemeinsam anbieten und dann einfach auch von der Reihenfolge gucken, dass man quasi die die kohlenhydratreichste Mahlzeit, also sprich die reinen Nudeln oder den Reis, dass man die Pasta relativ zum Ende hin isst, um einfach diesen Blutzucker dann am Ende nicht so sehr noch zusätzlich zu belasten. Das heißt also im besten Fall mit Proteinen starten, dann mit Ballaststoffen starten oder dazugeben, dazu gehört ja auch Gemüse. Und am Ende dann die kohlenhydratreichste Mahlzeit wählen. Dadurch wird unser Blutzucker dann auch nicht so sehr beeinträchtigt. Und auch wenn wir dann noch weitergehen, wenn wir sagen, wir brauchen doch hinterher noch irgendwie was Süßes oder einen süßen Snack, dann am besten gleich nach dieser Hauptmahlzeit, denn wenn da ist ja unser Blutzucker schon einmal quasi beeinflusst und fährt ja sowieso schon so ein bisschen seine Spitzen und dann kann man das damit eben auch nochmal besser kompensieren, als wenn man vorher eine Pause macht, der Blutzucker dann so langsam sich reguliert und man dann wieder anfängt und er dann wieder diese Spitzen bekommt.
Das finde ich auch extrem wertvoll übrigens. Also wer jetzt auf sein Stück Kuchen auf keinen Fall verzichten möchte, dann erlaubt diese Art und Weise ja den Kuchen, aber eben nicht 2 Stunden nach dem Mittagessen, sondern wirklich als Nachtisch, als Dessert im Anschluss, damit sich dieser Kreislauf schließt.
Genau, damit man einfach nicht den Körper dann nochmal
überbelastet.
Belastet, genau. Mhm.
Jetzt hast du gerade gesagt, im besten Fall mit Proteinen anfangen. Aber wenn ich jetzt beim Italiener bin, könnte ich vorher zum Beispiel auch einen großen gemischten Salat essen, oder? Wäre das auch ein guter Einstieg?
Ja, auf jeden Fall, genau. Also ein Salat ist gut. Und wir können ja auch bei Salaten proteinreiche Salate wählen, ne? Also wenn wir die Möglichkeit haben, einfach mal drauf achten. Wenn es ein Linsensalat ist, der hat ja auch, Linsen sind sehr proteinreich, oder wir haben vielleicht noch ein paar Nüsse und Samen dabei, die sehr proteinreich sind. Auch da können wir dann natürlich immer so ein bisschen jonglieren. Ich glaube, wenn man einfach besser Bescheid weiß, wie worin auch in welchen Lebensmitteln als Beispiel jetzt die Proteine stecken, dann kann man immer ganz gut mit so kleinen Mini-Hacks sich dann auch noch mal ganz gut helfen.
Wie stehst du denn persönlich, da platzen die Supermärkte ja auch gerade aus allen Nähten, wie stehst du denn so zu diesen Ersatznudeln, die überall angeboten werden? Es gibt mittlerweile Nudeln aus roten Linsen, Nudeln aus Kichererbsen, Nudeln aus Blumenkohl. Ist es wirklich die bessere Alternative zum Hartweizen?
Ich finde die gut, also die kann man auf jeden Fall wählen, wenn man vor allen Dingen auch, wenn man da mit dem Thema Blutzucker zu tun hat. Und
oder auch Gluten, ne?
Genau, und auch Gluten, genau. Und also ich bin jemand, der gerne experimentiert, mal ausprobiert, was schmeckt denn da so. Und auf jeden Fall gut sind natürlich auch immer toll Gemüsenudeln, ne? Die kann man ganz einfach aus Zucchini, Karotten, da gibt's ja alles Mögliche. Da kann man natürlich auch ganz viel machen. Also die finde ich immer noch die bessere Wahl, wenn man die Zeit hat. Das ist ja natürlich auch so ein bisschen Aufwand, wenn man es selber zubereitet, die Gemüsenudeln. Aber dadurch haben wir natürlich dann auch nochmal zusätzlich die sekundären Pflanzenstoffe. Meistens das Gemüse ist sehr wasserreich. Das heißt, das ist auch nochmal ein bisschen leicht verdaulicher im Gegensatz zu, obwohl die anderen auch sehr eiweißreich sind. Aber genau, ist nochmal ein bisschen leichter dann.
Ich finde das so interessant und auch so nett. Ich beobachte das bei mir selber, weil eben dieses Thema Pasta und Spaghetti, das ist so ein Feel-Good-Essen für so viele Menschen, mich eingeschlossen. Und ich esse immer glutenfreie Pasta mittlerweile, weil ich das Gluten auch nicht gut vertrage. Aber ich weiß, dass ich mich zum Beispiel auch mit den Gemüsenudeln dann sehr schwer getan habe, obwohl, wenn wir ehrlich sind, ja Nudeln auch jetzt nicht so nach so wahnsinnig viel schmecken. Es sind ja eigentlich wirklich nur Taxis für die Soße, in denen sie schwimmen.
Genau, genau. Deswegen habe ich zum Beispiel in einem meiner Bücher oder beiden, glaube ich sogar, auch sowohl ein Lasagne-Rezept mit, also einmal ist es, glaube ich, die Zucchini und dann ist es aber auch nochmal ein anderes Gemüse. Und eigentlich schmeckt man es nicht. Wenn man es wirklich zubereitet damit, dann schmeckt man es nicht. Ne? Aber es ist, ich verstehe das auch vom Kopf her, ne? Man will irgendwie doch die Pasta haben.
Also Adeses Bücher sind irre schön. Auch die packe ich euch hier natürlich in die Shownotes. Ich habe sie selber zu Hause in meiner Küche und auch schon einiges daraus nachgekocht. Wie gesagt, du bist ja auch das zweite Mal schon mein Gast. Die kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Hast du dir denn schon mal so ein Messgerät? Man sieht ja doch jetzt immer mehr Menschen auch in Restaurants sitzen, die diesen kleinen Sticker hinten am Oberarm kleben haben. Da weiß man sofort, es ist nicht automatisch ein Diabetiker, sondern, guck mal, da ist jemand interessiert an seinen Glukosespitzen. Hast du das schon mal ausprobiert?
Tatsächlich noch nicht, aber das steht gerade ganz groß auf der Agenda. Zum einen, weil ich es einmal super interessant finde, einfach zu beobachten und zum zweiten, weil ich einfach auch für mich mit dem Zucker einfach gucken muss, obwohl ich mich gesund und ausgewogen ernähre. Bei uns ist aber auch in der Familie Diabetes und genau, und auch da sind die Werte etwas erhöht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man natürlich guckt, okay, wo kann man so ein bisschen den Switch auch noch machen. Deswegen, genau, das probiere ich definitiv noch aus. Ich finde es einfach interessant. Ich glaube, es gibt noch mal ein ganz, also für jeden, der sich damit auseinandersetzen möchte, da bekommt man noch mal ein ganz gutes Bild auch, ne, dass man einfach seinen Körper besser kennenlernt und dann weiß, ah, okay, stimmt. Danach fühle ich mich ganz oft so und so, ne, also
Also steht auch auf meiner Agenda noch, weil mich es auch wahnsinnig interessiert, weil ich habe das bei einem Freund beobachtet, der hatte den frisch dran und dann hat er eine Pizza gegessen am Abend und der Blutzuckerspiegel kam bis zum nächsten Abend nicht mehr runter.
Wow.
Also der war die ganze Nacht krass. Oben und es war wirklich ultra krass und dann denkt man sich so, okay, es verhagelt einem natürlich so ein bisschen die Pizza, aber trotzdem ist es ja, es hilft ja nichts. Ne? Wir können ja nur die Dinge, die im Bewusstsein sind, angehen. Und wenn wir es immer verdrängen, ist ja auch niemandem geholfen.
Genau, aber ich finde ja eigentlich, also zumindest ist es bei mir so, habe ich ein ganz gutes Körpergefühl. Und zum Beispiel so eine Pizza, die ich auch hin und wieder mal abends esse, also gerade jetzt im Urlaub war das mal der Fall. Mhm. Aber ich habe mich dann, ich esse sie und ich genieße sie dann auch, aber ich fühle mich dann hinterher einfach vom Körper so schlecht. Also ich merke das direkt, ne? Also auch diese Glukosespitze, ne? Und dass ich einfach das Gefühl habe, das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp, ich muss mich noch bewegen, geht nicht immer, wenn man ganz spät gegessen hat, ne? Aber das kann auch ein Tipp sein, dass man nach einer schweren Mahlzeit, wenn man die Möglichkeit hat, dass man sich dann noch bewegt. Das ist manchmal so ein natürlicher Reiz des Körpers, einfach um mit dieser Zuckerflut, die da ja eintrifft auf den Körper, umzugehen, ja? Und wenn wir uns bewegen, dann geben wir natürlich auch wieder einen Reiz an unsere Muskeln, die ja auch Glukose für die Energiegewinnung brauchen. Also das ist auch so ein kleiner Tipp oder ein paar Übungen machen, um dann irgendwie besser diese Glukoseflut und Glukosespitze zu verarbeiten. Aber ich finde, wenn man so ein bisschen bewusster in sich reinhört, merkt man das auch ganz gut ohne diese Messung. Aber trotzdem würde mich das anhand der Werte natürlich auch mal interessieren. Mhm. Ja.
Also da bin ich auch zu 100% bei dir. Nach einer Pizza, ich habe jetzt auch echt lange keine mehr gegessen, aber nach einer Pizza fühle ich mich jetzt auch nicht jetzt gerade wie neugeboren, kann ich nicht so sagen. Das ist natürlich auch diese Kombi, dann auch noch die schnellen Kohlenhydrate, viel Fett. Ja, yummy, ich weiß, ihr Lieben, hier ist ja hier no judgment und so. Was hältst du denn oder wie denkst du über die Pausen zwischen den Mahlzeiten, über den Tag verteilt?
Ja. Super wichtig, auch super wichtiger kleiner Hack, den jeder sofort mit in den Alltag übernehmen kann, wenn man sagt, man hat jetzt gerade keine Lust oder auch bekommt jetzt so eine komplette Ernährungsumstellung für sich jetzt erstmal noch nicht hin, dann bitte nach Möglichkeit erstmal mit diesen Pausen anfangen, weil wenn wir uns überlegen, also wir müssen erstmal dem Blutzucker auch diese Zeit geben, damit er wieder runterfahren kann. Ne? Wir haben ja jetzt die ganze Zeit über die Spitzen gesprochen und er braucht auch erstmal wieder die Zeit, um runterzufahren, um in die Balance zu kommen, um zu verdauen, also dass die Mahlzeit auch vernünftig verdaut werden kann und das Blut auch wieder der Zucker auch wieder komplett aus den Zellen hinaus befördert werden kann. Und deswegen Pausen sind super wichtig für die Verdauung, ne, damit unser Blutzucker wieder in die Balance kommt. Und da sprechen wir von optimalerweise 4 bis 5 Stunden zwischen den Mahlzeiten. Natürlich sollten wir gucken, dass wir uns dann auch während der Mahlzeit ausreichend satt essen, weil da geht's wieder darum, wie esse ich, was esse ich, smart und habe ich gute Nährstoffe auf meinem Teller, sodass ich eben auch diese Pause gut aushalten kann. Und dann, das ist ein super Tipp, um vor allen Dingen auch diese Energielöcher, ne, zu durchbrechen. Also weil, wenn unser Blutzucker nicht die ganze Zeit in Wallung ist und wir nicht ständig Spritzen ausgesetzt sind, dann haben wir natürlich in dem Moment auch einfach mehr Energie für andere Dinge. Und auch die Verdauung, das wissen wir ja auch, die braucht ja alle Energie. Wenn wir essen, wenn wir gegessen haben, zieht unser Körper ja alle Energie ab in die Verdauung, damit er die Nahrung verdauen kann. Und das ist eigentlich wenn wir ständig snacken, ständig essen, dann ist das natürlich super heftig.
Da hat mir mein Schlafring die Augen für geöffnet, wie es meinen Tiefschlaf vor allem beeinträchtigt, wenn ich spät am Abend noch esse. Also das hat Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System. Der Körper muss einfach richtig, richtig schwer arbeiten in einer Zeit, in der er eigentlich regenerieren sollte. Wann isst du am Abend zum letzten Mal?
Also ich bin da nicht so streng. Gestern Abend war es, glaube ich, 7:30. Das ist für mich schon fast ein bisschen spät, aber optimalerweise so zwischen 6:30 und 7 oder zwischen 6 und 7 würde ich sagen. Das ist so sowas, womit ich mich gut fühle. Ich gehe meistens so zwischen 10:30 und 11 ins Bett, dann ist da noch ausreichend Zeit und damit fühle ich mich dann auch gut. Ich weiß aber auch natürlich zum Beispiel in den südländischen Regionen, also Spanien,
Frankreich,
Italien,
Spanien,
ja, die fangen ja erst wirklich also wir sind jetzt in Spanien gewesen, oftmals die Einheimischen um 22 Uhr an zu essen, ne? Also
Horror.
Es ist, genau, das finde ich dann wiederum faszinierend und das spricht ja dann auch ganz oft gegen diese ganzen Studien oder ne, was viele Menschen dann empfehlen. Ich glaube, am Ende muss man selber gucken, aber ich fühle mich damit auf jeden Fall auch besser und logisch ist es ja auch, dass wenn der Körper einfach diese Pause nochmal zusätzlich bekommt, um zu verdauen, um den Körper auch auf die Nacht vorzubereiten, ne, das ist ja auch, hat ja auch alles damit was zu tun und dann eben nicht mit so einem ganz schweren Magen ins Bett zu fallen.
Das finde ich auch hochgradig faszinierend. Ich weiß, als ich das allererste Mal in Barcelona war und die Restaurants um 21 Uhr öffneten.
Ja.
Ich so, what?
Genau.
Ja. Okay, also da war ja jetzt schon mal sehr viel Wertvolles dabei. Komm, wir sprechen mal über Hafermilch. Was sind denn die Alternativen, weil die Hafermilch hat große Glukosespitzen. Ich glaube, das können wir festhalten, weil es ein Getreide ist.
Mhm. Und Stärke.
Und kein Pseudogetreide wie jetzt zum Beispiel Quinoa oder so.
Genau. Und also Hafer ist ja grundsätzlich gesund, aber wie gesagt, das hat erzeugt trotzdem eben diese Glukosespitzen oder kann. Und wenn man da einfach achten möchte und da für sich nochmal den Switch machen möchte, dann kann man natürlich auf Alternativen umsteigen. Du hattest ja schon erzählt von Erbsenprotein.
Ich habe eine Erbsenmilch entdeckt, tatsächlich.
Genau.
Und ich habe alles ausprobiert an pflanzlichen Milchsorten, die es so gibt. Und mit Mandelmilch kriegst mich nicht, muss ich leider sagen. Ich finde auch diese Kokosmilch, die verlängerten. Und Reismilch hat ja im Grunde genommen, müsste ja eigentlich denselben Effekt haben wie Hafer, oder?
Ja, eigentlich schon, aber die ist ja ganz oft so Wasser, sehr, sehr wasserreich, ne?
Und
genau.
Also es gibt mittlerweile so Barista-Erbsenmilch-Varianten. Die finde ich jetzt echt, das ist ein Kompromiss, mit dem bin ich einverstanden. Mhm. Wie findest du Erbsenmilch?
Ich finde die auch gut. Also tatsächlich bin ich nach wie vor noch bei meinem Hafer. Ich würde jetzt aber, die habe ich auch schon ausprobiert, die Barista-Erbse. Gutes Stichwort, werde ich jetzt auch nochmal ausprobieren. Ich trinke nur einen Kaffee am Tag und das ist auch nochmal so ein kleiner Appell. Also ihr müsst natürlich auch immer gucken im Verhältnis. Zum einen, wie bekommt es euch und wie ist am Ende auch das Verhältnis, ne? Und dann kann man für sich entscheiden. Ich habe jetzt den Switch für mich noch nicht gemacht, weil ich denke, dieses eine Gläschen ist jetzt für mich in Ordnung. Aber genau, Erbsenmilch ist eine super Möglichkeit. Mandelmilch mag ich auch sehr gerne. Aber das ist wirklich Geschmackssache, ne? Genau wie du jetzt auch gesagt hast. Mandelmilch ist vielleicht auch nicht für jeder Mann oder jede Frau.
Mhm. Ja, ich finde diese Produkte einfach nochmal wichtig zu erwähnen, weil es ja Lebensmittel gibt, wo es klar ist, die erzeugen Glukosespitzen. Als wenn ich jetzt morgens, und ich kenne das von mir, seit ich denken kann, wenn wir in Bayern zum Beispiel Faschingszeit haben, dann werden hier einfach unendlich viele Krapfen gegessen. In anderen Regionen heißt es Berliner, also diese schön in Teig ausgebackenen, fettigen, in Zucker gerollten, mit Marmelade gefüllten Hefeteig-Sünden. Und wenn ich einen Krapfen esse, selbst wenn ich vorher etwas Salziges gegessen, also wenn ich vorher, keine Ahnung, ich hätte jetzt ein Rührei gefrühstückt, und dann um 10 Uhr im Büro kommt irgendjemand rum und verteilt Krapfen und ich würde dann einen Krapfen essen, habe ich ab diesem Zeitpunkt für den Rest des Tages Hunger. Und ich meine Hunger. Und dann ist es auch wirklich egal, was ich esse. Ich komme aus diesem Hungergefühl gar nicht raus. Und bei Croissants ist es ähnlich. Bei Brezen ist es nicht ganz so schlimm. Ich weiß nicht, ob da der zusätzliche Zucker eine Rolle spielt. Ich esse, das ist nicht auf meiner Lebensmittelliste mittlerweile, aber ich weiß, dass es früher so war. Und das finde ich doch schon ganz schön erstaunlich.
Ja. Das ist einfach diese, da kommt natürlich dann auch noch mal dieses Süße, dieser süße Geschmack dazu, ne? Dann vielleicht auch so das, was man damit noch mal verbindet, aber natürlich ganz einfach auch dieses zu viel an Zucker, was dem Körper signalisiert, also zum einen schnelle Energie liefert, aber gleichzeitig dann auch wieder signalisiert, er braucht wieder schnelle Energie. Und genau, deswegen immer umso wichtiger. Gut, also du hast ja eigentlich gesagt, dass du dann schon nach, selbst nach einem guten Frühstück, ne, passiert
ist. Ja, komme ich nicht mehr runter. Mhm. Beobachtest denn du machst ja das, was du tust, auch mit deinem Podcast, mit deinen Büchern jetzt auch schon eine ganz schöne Zeit. Verändert sich was im Bewusstsein der Menschen? Weil ich doch das Gefühl habe, immer mehr kommen schon auch in so eine Eigenverantwortung und in ein höheres Bewusstsein, auch was ihre Ernährung angeht. Oder ist da noch viel zu tun an deiner Front?
Also ich glaube, es gibt so zwei Seiten. Also die mit mir natürlich auch arbeiten oder die, mit denen ich arbeite, die haben natürlich alle sehr, also sind sich zumindest dessen bewusst, ne, und wollen dann auch was verändern. Aber es gibt, und dann wundere ich mich aber trotzdem gleichzeitig auf der anderen Seite wieder, obwohl ja heutzutage das Bewusstsein so geschärft ist und so doch auch im Gegensatz, ich sag mal, zu vor 10, 15 Jahren doch viel Aufklärung da ist und man vieles einfach in den Medien auch liest und sieht. Und trotzdem ist dann doch wieder bei vielen nicht so. Also ich glaube, so das eigene Gefühl auch für den Körper ist bei vielen ganz komplett verloren gegangen. Das merke ich immer wieder, dass man auch gar nicht mehr weiß, wie Lebensmittel, wie man die am besten entweder kombiniert oder worauf man achten sollte, ne, was gesund ist. Also da bin ich dann manchmal schon sehr erstaunt. Also irgendwie ist es, einerseits wissen wir viel und andererseits ist aber das Bewusstsein dann doch wieder nicht ganz so bei vielen da.
Und glaubst du, dass da auch unser Gehirn, das ja, wie gesagt, Routinen so sehr liebt, eine große Rolle spielt und auch die Prägungen, die wir aus unserer Kindheit mitbekommen haben, also gerade in Deutschland ist es ja so, Abendbrot, da gehört halt, da steht ein Brot auf dem Mischer oder Brotzeit, wie es in Bayern heißt. Dann gibt's halt Brot und Käse und Wurst. Wurst ist ja sowieso, oh Gott, da müssen wir überhaupt nicht drüber sprechen. Das ist ja wirklich, also für den Körper zumindest, auch da ist wieder keine Verurteilung drin, aber für den Körper natürlich großer Unfug. Glaubst du, das spielt auch eine Rolle bei uns Menschen, wie wir geprägt sind?
Total. Also Gewohnheiten ist ein großes Thema. Also viele wissen ja, also und das bekomme ich auch ganz oft als Frage, die einfach dieses klassische, ich sage jetzt mal morgens Frühstück mit Brot oder Brötchen oder auch Abendbrot zu sich nehmen, die wissen manchmal gar nicht, was sie da für Alternativen dann haben. Also einfach, weil sie es schon immer so gewohnt waren oder noch nie mit Pseudogetreidearten experimentiert haben, irgendwas da in die Richtung Quinoa oder sowas oder Hirse ausprobiert haben oder auch das ganze Thema Hülsenfrüchte, ne, ist für viele auch ganz fremd. Das merkt man auch ganz oft daran, dass ich dann die Rückmeldung bekomme, dass sie Hülsenfrüchte gar nicht vertragen, ne? Also klar, wenn der Körper das nicht gewohnt ist, dann ist das erstmal auch was Neues, womit der Darm, Magen-Darm dann auch erstmal zu tun hat, ne, mit den Ballaststoffen, die da dann damit einhergehen. Also das hat viel mit dem Thema, genau, Gewohnheiten auch zu tun. Da muss man offen für sein, wenn man was verändern möchte. Gewohnheiten ist natürlich ein Riesenthema, an dem wir ansetzen müssen, um dann wirklich, aber es ist kein Thema, was sich nicht lösen lässt. Ne? Es ist einfach, man muss neue Gewohnheiten damit verknüpfen, verbinden, neue Gewohnheiten schaffen und natürlich auch eine Weile lang dranbleiben. Es zur Routine machen. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass man sich einfach vorstellt, gerade wenn es um den eigenen Körper geht, um die eigene Gesundheit, wie will ich denn für mich im Alter leben. Wie sehe ich mich? Ne? Was ist mir da wichtig? Was möchte ich können? Und was braucht es heute für mich an gesunden Entscheidungen, um diesen Weg dann auch irgendwann mal so gehen zu können? Und natürlich können wir nicht jeden Tag vor diesem Bewusstsein leben, aber sich doch mal so sein höheres Ziel, seine höheren Ziele dann nochmal verdeutlichen. Ne? Was ist eigentlich mein Ziel hinter dem Ziel? Warum möchte ich eigentlich Dinge jetzt heute für mich in meinem Alltag verändern? Was steht dahinter? Was ist mir wichtig in meinem Leben?
Ich finde das auch die Selbstfürsorge. Ich weiß, vielen Menschen ist die nicht in die Wiege gelegt worden. Viele von uns dürfen das im Erwachsenenalter echt richtig lernen, von der Pike auf, sich um sich selbst zu kümmern gut und sich selbst um sich zu sorgen. Und es ist natürlich viel einfacher, schnell beim Bäcker vorbeizugehen und sich ein Brötchen zu holen oder am besten noch mit Remoulade und irgend so ein Zeug drauf. Also ich verzweifle manchmal, wenn ich auf langen Autofahrten bin, weil ich weiß, ich kriege nirgendwo an irgendeiner Raststätte irgendetwas zu essen, was zu meiner Lebensphilosophie passt. Und da darf man dann auch ja ein bisschen kreativ werden. Also ich weiß, ich frühstücke zum Beispiel mittlerweile einfach morgens Karotten und Gurken und dann hole ich mir einen Hummus dazu und dann stippe ich die in den Hummus. Das macht ewig lang satt, es ist super lecker. Oder ich mache mir auch mal einen Salat morgens oder halt mal ein Ei oder so, halt eben nur nicht diese Sachen, die ich früher lange gegessen habe. Also ein Käsebrot oder auch, da habe ich mit Matthias Riedel drüber gesprochen und ich, ohne dass wir zwei uns schon mal darüber ausgetauscht haben, kann ich mir ungefähr vorstellen, wie du über die veganen Ersatzprodukte denkst. Die sind natürlich vom Geschmack her toll gemacht, ganz klar. Aber wenn man sie durch die Brille der gesunden Ernährung anschaut, ist es auch jetzt nicht gerade förderlich für unseren Körper?
Nee, gar nicht. Also da halte ich auch gar nichts von den veganen Ersatzprodukten. Das sind Ersatzprodukte genauso wie die nicht veganen Ersatzprodukte. Fertigkost sollte nach Möglichkeit wann immer nicht auf unserem Speiseplan stehen. Und ja, wieder das Bewusstsein schärfen für die Lebensmittel, die uns unsere Lebensenergie schenken. Und ganz einfach das Wort Lebensmittel für sich mal runterbrechen. Deswegen, es ist kein Hexenwerk. Dann wissen wir, worin steckt Leben, was schenkt uns Leben, was schenkt uns Energie. Und genau, was ist das Mittel zum Leben, ne? Damit wir ein gutes Leben führen können. Und ja, das heißt auch, dass man Selbstverantwortung übernimmt. Hat auch viel mit der Selbstfürsorge natürlich zu tun. Was bin ich mir wert? Bin ich es mir wert, mich um mich und meinen Körper, um meine Gesundheit zu kümmern? Und ich weiß auch, dass das für viele nicht so einfach ist, dass sie sich dass sie sich oftmals lieber hinten anstellen, ne, für andere vielleicht aufopfern, was schwierig an der Stelle ist, weil wenn es uns nicht gut geht, dann können wir natürlich für andere auch nicht mehr da sein. Deswegen ist mein Appell immer wirklich zu gucken, ne, was kann ich tun, damit es mir gut geht, damit ich natürlich auch für andere da sein kann. Und das hat gar nichts mit Egoismus zu tun, sondern mit Eigenverantwortlichkeit und auch mit, also vor allen Dingen mit Selbstliebe und Selbstfürsorge.
Ja. Also wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen den Horizont erweitern zum Thema Blutzucker, Glukosespitzen und wie man selber im Alltag wirklich kleine Tricks etablieren kann. Sei es nur der Apfelessig auf nüchternen Magen morgens oder ein Glas Zitronenwasser oder ein Teelöffel Apfelessig vorm Essen. Die Reihenfolge der Lebensmittel einhalten und sich vielleicht auch mal einfach mit dem Hausarzt oder der Hausärztin darüber austauschen. Vielleicht, wer richtig Bock hat, mal so ein Testkit zu bestellen für 2 Wochen. Ich glaube, das geht auch nach Rücksprache mit dem Hausarzt. Und dann ja sich einfach mal so langsam diesem Thema nähern, weil ich es auch wirklich für sehr wichtig halte. Und wie du schon sagst, ich habe jetzt die 50 auch überschritten und ich bin super gesund. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal krank war, aber ich tue auch mittlerweile eine Menge dafür. Und ich möchte einfach, wenn ich auch 80 bin, ich möchte einfach gut dastehen. So, ich möchte dieses Leben in vollen Zügen genießen. Es ist so kurz und so absehbar und endlich. Und es wäre doch einfach schön, wenn wir die Zeit, die wir noch gemeinsam haben auf Planet Erde, dass wir die doch auch gesund und strahlend und stark verbringen. Das wünsche ich mir.
Total. Also kann ich auch nur bestätigen. Und natürlich sind wir nie davor gefeit, was dann trotzdem vielleicht auch passelt. Aber grundsätzlich, wenn wir heute die Vorkehrung dafür treffen können und unser Bestes einfach geben, dann haben wir damit, glaube ich, schon mal ganz viel geleistet.
Liebe Adese, wir sehen uns wieder Anfang Oktober in Düsseldorf, denn dort veranstaltest du ein wunderbares Event. Erzähl mal, was wir da Schönes auf die Beine stellen oder was du da auf die Beine stellst und wo ich dabei sein darf.
Ja, also 5.10. Düsseldorf, das ist der Naturally Good Holistic Health and Beauty Summit und da geht es um die holistische Gesundheit und zwar auf wirklich körperlicher, geistiger und seelischer Ebene betrachtet, weil mein Ansatz ist ja wirklich alles in einer Einheit zu sehen und zu gucken, wie alles miteinander zusammenhängt. Das heißt, es gibt Vorträge, Panel-Talks, Masterclasses, Workshops, alles rund um diese Themen Gesundheit, mentale Gesundheit, Ernährung, Darmgesundheit, Frauengesundheit ist ein großes Thema, Hormone, Selbstliebe und Selbstfürsorge. Du wirst ja auch mit einem wunderbaren Vortrag dabei sein als Speakerin. Und mein Anliegen ist einfach, den Menschen so viel Informationen an der Stelle mitzugeben, damit sie sich zum einen selbst helfen können, einfach auch darüber ganz viel wissen und auch eine gute Zeit haben. Am Ende ist es eine tolle Community. Letztes Jahr ist der erste Summit gewesen. Es ist eine tolle Community. Alle brennen für die gleichen Themen. Und alle Speakerinnen und Speaker, die vor Ort sind, können direkt gefragt werden, befragt werden, in Austausch. Und da dürft ihr natürlich auch mal andersrum der Kathi eure Fragen stellen.
So ist es. Ja, ich freue mich darauf. Das ist für mich echt eine Premiere. Und ich finde es ganz besonders schön, dass ich sie mit dir gestalten kann, weil wir uns ja jetzt auch schon durch die Podcasts ein bisschen länger kennen. Wer ist noch dabei?
Oh, wir sind über 25 Speakerinnen,
wow. Also
unter anderem Serena Goldenbaum, Dr. Elena Orfanos-Bückel, Hormonspezialistin, die Dr. Mhm. Judith Bildau, Gynäkologin. Es sind ganz viele. Ich am besten auf die Landingpage schauen und da sind alle Speaker auch nochmal mit ihren Vorträgen, Themen und Talks aufgelistet. Also es sind ganz wunderbare Frauen dabei und ich glaube, das wird wieder ein ganz toller Tag.
5. Oktober in Düsseldorf im Hyatt. Ihr findet alle Infos in den Shownotes und vielleicht ist es eine schöne Gelegenheit und dann lernen wir uns auch persönlich kennen. Wir kennen uns schon persönlich und treffen uns dort wieder, liebe Adese. Ich danke dir sehr für dein wertvolles Wissen, das du hier mit uns geteilt hast. Alle Links zu Adese ebenfalls in den Shownotes und wir sehen uns in 4 Wochen.
Ja, Wahnsinn. Ich freue mich sehr und fühle mich sehr geehrt, dass du dabei bist in diesem Jahr. Und danke für ja auch hier die Plattform in deinem Podcast als Gast nochmal dabei zu sein und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und mein großer Dank geht am Schluss natürlich an euch, ihr Lieben, wie immer, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast teilt. Und noch eine wichtige Ergänzung für euch zum Summit von Adese. Alle Hörerinnen und Hörer von Get Happy bekommen unter dem Code Get Happy einen Rabatt auf die Tickets von 30%. Schaut einfach mal in die Shownotes. Nächsten Freitag geht's weiter, dann das Thema hier, ein echter Klassiker. Über den kann man ehrlich gesagt gar nicht oft genug sprechen. Es geht um toxische Beziehungen. Ich spreche mit der Psychotherapeutin Marlene Spang über dieses Thema. Ich besuche sie in ihrer Praxis in Hamburg und ich freue mich sehr auf das Gespräch und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.